Deutschlandfunk, Europa heute.
Mit Katrin Michaelsen, herzlich willkommen. In der italienischen Regierung gibt es wieder einmal Streit. Manche sehen schon das Ende der Koalition voraus und sprechen von Neuwahlen. Wir wollen wissen, was dran ist an dieser politischen Endzeitstimmung. Stabile Verhältnisse dagegen herrschen in Weißrussland und das hat mit Alexander Lukaschenko, dem Präsidenten, zu tun. Er regiert seit 25 Jahren, aber um welchen Preis? Und wir sind dem Mythos Fremdenlegion weiter auf der Spur. Eine Begegnung mit einem ehemaligen Legionär aus Polen, der nur knapp dem Tod entronnen ist. Wir wollen die Regierungsarbeit in Italien genauer unter die Lupe nehmen. In der Koalition der rechten Lega und der populistischen Fünf-Sterne-Bewegung zeigen sich seit einiger Zeit schon Risse. Praktiziert wird eine Politik der 1000 Nadelstiche. Und die geht vor allem von zwei Personen aus, von den beiden Vize-Regierungschefs Matteo Salvini von der Lega und Luigi Di Maio von der Fünf-Sterne-Bewegung. In dem ohnehin schon schlechten Arbeitsklima gibt es jetzt neuen Streit, und zwar um die Personalie Ursula von der Leyen. Über ihre Wahl zur Kommissionspräsidentin der EU sind die beiden Koalitionspartner erneut aneinander geraten, und zwar, weil die Parteien im EU-Parlament unterschiedlich abgestimmt haben. Die Fünf-Sterne-Bewegung für und die Lega gegen Ursula von der Leyen. Jörg Seiselberg ist unser Korrespondent in Rom. Herr Seiselberg, wer hat sich denn da nicht an Verabredungen gehalten?
Ja, es gab keine formellen Verabredungen. Es sah zunächst danach aus, als würde auch die Fünf-Sterne-Bewegung Ursula von der Leyen ablehnen. Dann aber, so hat Parteiführer Di Maio gesagt, habe die Rede von von der Leyen überzeugt. Vor allen Dingen die Tatsache, dass sie sich für einen Mindestlohn ausgesprochen hat. Das war die Hauptwahlkampfforderung der Fünf-Sterne-Bewegung. Hat dann am Ende dazu beigetragen, dass man für von der Leyen gestimmt hat. Man wollte sich, war mein Eindruck dort, auch ein bisschen in der Tat dann auch vom Koalitionspartner Lega absetzen, um deutlich zu machen, wir sind die europafreundlichere Partei dieser insgesamt ja europaskeptischen Regierung. Salvini hat darauf donnernd reagiert, wie er es gerne tut, gesagt, das sei ein Verrat an den Wählern, dass die Fünf-Sterne-Bewegung in Europa mit Christdemokraten und Sozialdemokraten gestimmt hat. Das würde gegen die Linie, die politische Linie sein, für die die Lega, aber auch die Fünf-Sterne-Bewegung gewählt worden seien.
Andererseits hat sich Ministerpräsident Conte für von der Leyen ausgesprochen, ihre Personalie unterstützt. Das ist doch ein Problem für den Ministerpräsidenten auf europäischer Ebene.
Nun ja, dass Conte sich dort für von der Leyen ausspricht, das zeigt, dass er, und das haben wir in den vergangenen Monaten ja auch schon beobachten können, halt doch näher, obwohl er parteilos ist, doch näher an der Fünf-Sterne-Bewegung ist, mit der er auch im Wahlkampf unterwegs war. Also das passt schon zusammen. Die Tatsache, dass die Regierung hier gespalten ist, das ist sicherlich nicht etwas, was das Gewicht stärkt von Conte auf europäischer Ebene, aber Salvini geht da seine Linie, dass er gemeinsam mit den Rechtspopulisten, den nationalistischen Parteien in Europa dort einen Block bilden will und deutlich machen will, dass man sich abgrenzt von dem, was die aus seiner Sicht etablierten Parteien machen.
Bislang gilt ja Matteo Salvini als der starke Mann in der Koalition, der es auch in der Hand hat, die Koalition platzen zu lassen. Jetzt hat er gestern zum wiederholten Mal Neuwahlen ins Spiel gebracht. Wie schätzen Sie das ein? Wie ernst meint er das?
Ja, es ist schon so, dass die von Ihnen angesprochenen Nadelstiche mehr und mehr zu Hammerschlägen werden. Er hat nicht das erste Mal mit Neuwahlen gedroht, aber jetzt schon in einer so expliziten Form, dass es schon den Eindruck hat, der Wind in der Koalition wird wirklich rauer. Das zeigen viele Zitate auch aus den vergangenen Tagen. Ein paar Beispiele nur. Beppe Grillo, der Parteigründer der Fünf-Sterne-Bewegung, sagte beispielsweise, nur Italiener, die nicht lesen können, würden Lega wählen. Salvini darauf, ja, man könne darüber lachen, wenn das nicht ein Verbündeter wäre. Und als Salvini halt gesagt hat, gestern Zeit für Neuwahlen, immer noch, man könnte wählen, um im September dann die Abstimmung in Italien für das neue Parlament durchführen zu lassen. Darauf hat Di Maio gekonnt hat, solche Drohungen schaden dem Land, so kann man nicht weitermachen. Salvini darauf, das Vertrauen zu Di Maio ist zerstört. Also wenn so etwas in der deutschen Politik stattfinden würde, dann stände die Koalition morgen schon nicht mehr. Aber in Italien gibt es ein anderes politisches Klima. Gerade diese Koalition zeichnet sich seit Monaten schon durchs Fingerhakeln aus. Aber jetzt ist wirklich auch mein Eindruck, dass es sich verschärft, dass die Töne härter werden. Es ist nicht auszuschließen, dass Salvini wirklich einen Vorwand sucht, um den Stecker zu ziehen, im September dann zu wählen, in der Hoffnung, dass das, was die Umfragen derzeit zeigen, dass seine Lega, die mit Abstand stärkste Partei ist, sich dann auch in den Wahlen niederschlägt.
Ganz kurz zum Schluss, Salvini steht ja selbst unter Druck wegen verdeckter Spenden aus Russland an seine Partei. Wie stark kratzen diese Vorwürfe an ihm? Welche Rolle spielen diese Vorwürfe?
Ja, das ist schon das größte Problem, das er hat jetzt in dem über einem Jahr in der Regierung. Das ist eine Affäre, die der Glaubwürdigkeit der Lega schadet, und der Koalitionspartner trägt halt nichts dazu bei, die Lega und Salvini in diesem Fall zu stützen. Im Gegenteil, Di Maio, die Fünf-Sterne-Bewegung, setzt sich ab hier in diesem Fall von Salvini, sagt, wir sind stolz darauf, dass wir solche Gespräche in Russland nicht geführt haben. Salvini entgegnete darauf, dass sich natürlich schon gewünscht hätte, dass hier mehr Solidarität da ist, wie bei ähnlichen Problemen in der Fünf-Sterne-Bewegung in den vergangenen Monaten, wo es Probleme gab, auch des Vaters beispielsweise von Di Maio mit Finanzproblemen, wo die Lega ruhig geblieben ist. Das hätte er sich Ähnliches hier jetzt auch erhofft. Grundsätzlich ist diese Affäre eine, die die Lega unter Druck setzt. Salvini versucht so zu reagieren, wie er immer reagiert, mit der Vorwärtsverteidigung. Das klappt diesmal nicht ganz so.
Besten Dank für diese Einschätzungen. Das war Jörg Seiselberg aus Rom. Das kommende Wochenende ist ein besonderes für Alexander Lukaschenko. Der weißrussische Präsident wird dann 25 Jahre im Amt sein. Seit dem 20. Juli 1994 steht er an der Spitze von Weißrussland oder von Belarus, wie es offiziell heißt, gelegen zwischen dem EU-Mitglied Polen und Russland. Lukaschenko regiert das Land mit harter Hand. Belarus ist das letzte Land Europas, in dem die Todesstrafe vollstreckt wird. Der engste Partner Weißrusslands ist Russland. Gleichzeitig sendet Lukaschenko immer wieder Signale an die EU aus, bietet sich als Gastgeber der Friedensgespräche in Minsk im Ukraine-Konflikt an. Wie Alexander Lukaschenko es geschafft hat, sich aus einfachsten Verhältnissen hochzuarbeiten und so lange an der Macht zu halten, darüber berichtet Gesine Dornblüt.
Alexander Lukaschenko gab sich von Anfang an volksnah. Der Sohn einer Melkerin hatte es zu Sowjetzeiten zum Direktor eines Kollektivbetriebs gebracht. Als er sich 1994 von den Landarbeiterinnen verabschiedete, um Staatspräsident zu werden, hatten viele der Frauen Tränen im Gesicht. Möglicherweise ecke ich an, möglicherweise erreiche ich nichts, aber unser Volk wurde genug gequält. Im zweiten Wahlgang mit mehr als 80% der Stimmen gewählt, leistete er mit 39 Jahren zum ersten Mal den Amtseid. In den Jahren danach hielt Lukaschenko das Land ruhig, stoppte die Privatisierungen, sorgte für Ordnung. So blieb Weißrussland von dem Raubtierkapitalismus anderer postsowjetischer Staaten verschont. Viele Weißrussen schätzen Lukaschenko dafür. Trotzdem ließ er die Wahlen manipulieren und gab das für die Präsidentenwahl 2006 sogar zu, wenn auch unter anderem Vorzeichen. Ja, die letzten Wahlen hätten sie gefälscht, so Lukaschenko. Sie hätten das Ergebnis von mehr als 93% nach unten korrigiert. Es sähe sonst nicht europäisch aus. Es blieb nicht bei Manipulationen. 2010 ließ er 7 Präsidentschaftskandidaten der Opposition verhaften. Proteste wurden brutal niedergeschlagen. Die ehemalige US-Außenministerin Condoleezza Rice nannte Weißrussland 2005 die letzte wirkliche Diktatur im Herzen Europas. Das Attribut haftet Lukaschenko bis heute an. Dem russischen Staatsfernsehen sagte er dazu:
Was den letzten Diktator in Europa betrifft, ich sage den Journalisten oft, seid doch froh. Stalin ist lange tot, andere sind gegangen, ich bin der Letzte. Und ihr trefft mich. Das ist ein besonderes Kapitel in eurem Leben.
Besonders ist Lukaschenkos Beziehung zu Russland und der russischen Sprache. Er selbst spricht lieber Russisch als Weißrussisch. Mitte der 90er Jahre erhob er Russisch zur zweiten Staatssprache. Die russische Variante seines Namens auf O ist denn auch ebenso verbreitet wie die weißrussische Lukaschenka. 1999 unterzeichnete Lukaschenko einen Vertrag über eine Staatenunion Weißrusslands mit Russland. Damals hieß der Präsident dort noch Boris Jelzin, er war krank und schwach und Lukaschenko machte sich Hoffnungen, selbst als Oberhaupt des Unionsstaates in den Kreml einzuziehen. Doch dann kam Wladimir Putin und Lukaschenko war es nicht mehr so eilig mit der Umsetzung des Vertrags. Seit der Annexion der Krim 2014 betont er sogar vermehrt die Eigenständigkeit Weißrusslands. In dem Jahr hielt er seit langem auch wieder eine Rede auf Weißrussisch, sprach von der Einheit und Unabhängigkeit der Weißrussen. Parallel dazu versucht Lukaschenko eine Annäherung an die Europäische Union. Dem österreichischen Bundeskanzler sagte er in diesem Jahr: Die EU ist heute eine der Stützen der Stabilität auf unserem Planeten. Man muss sie erhalten. Die für eine Annäherung an die EU erforderlichen tiefgreifenden Reformen im Land blieben bisher aus. Über Lukaschenkos Privatleben ist wenig bekannt. Er liebt Eishockey. Von seiner Frau lebt er getrennt. Zu Staatsbesuchen begleitet ihn sein mittlerweile 14-jähriger unehelicher Sohn Kolja, was manche Beobachter spekulieren lässt, ob der Junge seinen Vater eines Tages als Präsident beerben wird. Lukaschenko immerhin räumt ein: Wir sind nicht ewig, wir gehen irgendwann.
Wie Alexander Lukaschenko als Präsident seit 25 Jahren Weißrussland lenkt, darüber berichtete Gesine Dornblüt. Sterben für ein fremdes Vaterland, sterben für Frankreich. Seit der Gründung der Fremdenlegion im Jahr 1831 sind mehr als 40.000 Ausländer ums Leben gekommen. Zu den großen Versprechen der Legion gehört, die Gefallenen zu ehren und die Verletzten nicht einfach sich selbst zu überlassen. Im Fall von Marius Nowakowski wurde das Versprechen erst spät eingelöst. Er hat Gerwald Herter seine Geschichte erzählt.
Hat Marius Nowakowski bei allem Unglück doch noch Glück gehabt? Der polnische Veteran hat das viele Jahre selbst nicht so optimistisch sehen können. Vielleicht besteht sein wahres Glück darin, dass er seine Sichtweise ändern konnte. Jeden Morgen, wenn er zur Arbeit kommt, parkt der 51-jährige Mann seinen Wagen auf dem Gelände der Fremdenlegion in Aubagne. Er stützt sich auf seine Krücken und kommt die Treppe hinauf. Marius Nowakowski hat nur noch ein Bein, das linke fehlt ihm. In seinem Büro steht deshalb immer ein Rollstuhl bereit. Er setzt sich und beginnt langsam, seine Geschichte zu erzählen.
Das geschah im Jugoslawienkrieg in Bosnien 1993.
Fallschirmjäger der französischen Fremdenlegion sicherten den Flughafen von Sarajevo. Sie gehörten zu den UN-Truppen, denen die bosnischen Serben den Flughafen unter Bedingungen überlassen hatten. Weder Waffen noch Munition, so schildert es Marius, durften den Airport passieren. Er und die anderen Fremdenlegionäre sollten das sicherstellen. Ihr Mandat war begrenzt und damit auch ihre Möglichkeiten, in den Konflikt einzugreifen.
Wir waren Blauhelme. Wir haben gesehen, wie die Leute sich gegenseitig umbrachten. Zivilisten und Soldaten. Manche hatten nur eine Uniformjacke an und eine Kalaschnikow. Traurig anzusehen.
Es war nicht sein erster Einsatz. Schon während des Golfkriegs 1991 war er im Tschad gewesen. Doch der Krieg in Bosnien war etwas anderes.
Wenn du nie einen Toten gesehen hast, ja, vielleicht einen Soldaten, aber das waren Zivilisten, junge Mädchen, das ist was ganz anderes. Das hat mich erschüttert, so etwas zu sehen.
So schrecklich das war, bei diesen Erfahrungen sollte es nicht bleiben für den polnischen Fremdenlegionär Mariusz Nowakowski, der damals erst 25 Jahre alt war. Im Februar 1993 geriet er mit seiner Einheit direkt am Flughafen unter Mörserbeschuss. Die Einschläge kamen näher. Nach vorne suchte Mariusz Nowakowski Deckung, dann aber schlug eine Granate auf der anderen Seite ein. Treffer, die Splitter zerfetzten sein linkes Bein. An viel kann er sich nicht mehr erinnern, aber doch an einen seiner Kameraden.
Er hat ihn überall erwischt. Auch im Gesicht. Er war aber lebendig. Ich wurde schnell ohnmächtig, wegen des Blutverlusts.
In diesem Moment glaubt Marius, dass er stirbt, dass das das Ende ist. Im Krankenhaus erinnert er sich langsam wieder daran, was passiert war. In Sarajevo hatte Marius Glück, weil einer seiner Kameraden die richtige Vene fand und zudrückte. Sonst wäre er sofort verblutet, schildert er an diesem Tag in Aubagne, am Sitz der französischen Fremdenlegion. Und Glück hatte Nowakowski nach seiner Verletzung ein weiteres Mal. François Léotard, damals französischer Verteidigungsminister, besuchte ihn im Krankenhaus. Mariusz Nowakowski sagte dem Minister, dass er weder Geld noch Auszeichnungen wolle. Er habe nur die eine Bitte, Franzose zu werden. Das steht Fremdenlegionären zwar zu, aber erst nach einer gewissen Dienstzeit und die hatte der Pole noch nicht hinter sich. Es dauerte Jahre, bis sich sein Wunsch erfüllen sollte. Im Dezember 1999 beschloss die französische Nationalversammlung ein Gesetz, mit dem Marius und andere verletzte Kameraden französische Staatsbürger wurden. In den ersten Jahren fehlte ihm aber noch etwas anderes, psychologische Betreuung. Die gab es damals einfach nicht.
Psychisch konnte ich mich einfach nicht mehr sammeln. Erst nach einiger Zeit habe ich meine Behinderung akzeptieren können.
Wichtig sei gewesen, wieder unter die Leute zu kommen, sagt Mariusz Nowakowski. Und ebenso wichtig, darauf vorbereitet zu werden.
Es ist gut, wenn Ihnen jemand erklärt, auf welche Ressentiments Sie stoßen. Oder dass man Ihnen sagt, wenn Leute Sie komisch anschauen, denn bei mir sieht man das ja, wenn Kinder mit dem Finger auf Sie zeigen, Witze machen, dass Sie dann nicht aggressiv werden oder sich ärgern.
Der Umgang mit psychisch Verletzten fiel der Fremdenlegion also kaum weniger schwer als anderen Armeen. Dabei tut sie einiges für ihre Invaliden. Einmal jährlich werden sie an einem Tag der Verletzten geehrt. Dabei werden Spendengelder gesammelt, die zur Betreuung und Versorgung der Invaliden genutzt werden. Ein spezielles Heim in Puy-l'Aubier wird durch solche Spenden und Beiträge der Legionäre finanziert und auch mit den Erlösen der Legionärszeitschrift Képi Blanc. Für das Blatt arbeitet Mariusz Nowakowski inzwischen. Er ist nicht mehr Legionär, sondern Zivilangestellter der Legion und Franzose.
Es ist ein Travail responsable. Das ist mit Verantwortung verbunden. Buchhaltung, Verwaltung der Adressen. Man hat keine Zeit, über sich zu weinen, über seine Behinderung.
Mit der Verwundung leben müssen und auch mit den Erinnerungen. Gerwald Herthas Begegnungen, seine Erlebnisse rund um den Mythos Fremdenlegion, die können Sie morgen in den Gesichtern Europas hören, ab 11.05 Uhr im Deutschlandfunk. Welche Rolle spielt der Mond in den Religionen? Darum geht es gleich in Tag für Tag mit Christiane Florin. Danke fürs Zuhören und eine gute Zeit wünscht Katrin Michaelsen.